Woman of the Week. Ein Podcast von B5 Aktuell.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Vanessa Schneider. Mira und ich wollen mit Woman of the Week noch viel mehr Hörerinnen erreichen. Dabei könnt ihr uns helfen, indem ihr den Podcast abonniert und uns eine gute Bewertung gebt. Dann wird der Podcast auch anderen Interessierten angezeigt. Also empfehlt gerne unseren Podcast weiter, wenn er euch gefällt. Seit 93 Jahren werden in jedem Bundesland Missen gekrönt. Dutzende junge Frauen, schön und unverheiratet, sind seit 1927 beim Miss Germany-Wettbewerb gegeneinander angetreten. Ein klassischer Schönheitswettbewerb also, bis jetzt. Es hat sich nämlich 2020 einiges verändert. Unter dem Motto Empowering Authentic Women sind am vergangenen Wochenende 16 Frauen zwischen 18 und 35 Jahren in Hosenanzügen und selbstgewählten Outfits über die Bühne gelaufen. Nicht im Bikini. Einige von ihnen haben Kinder, sind verheiratet und beruflich erfolgreich. In der Jury saßen eine ehemalige Politikerin, Influencerinnen, eine Chefredakteurin, eine Moderatorin und Unternehmerinnen. Richtig gehört, nur Frauen. Und die haben Leonie von Hase aus Schleswig-Holstein zur Miss Germany 2020 gekürt.
Für mich ist Schönheit Lebenserfahrung, Lebensweisheit, eigenen Schwächen zu identifizieren und sie zu stärken. Und natürlich ist Schönheit auch, sich einfach in seiner eigenen Haut wohlzufühlen. Ich bin 35, bin Mutter, habe schon einiges in meinem Leben erlebt, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade erst richtig loslege.
Weil im Internet über Leonies Sieg und den Miss Germany Contest an sich gestritten, aber auch gejubelt wird, ist Leonie von Hase in dieser Woche unsere Woman of the Week. Ich habe mit Leonie geskypt und wir haben darüber gesprochen, wie feministisch der Miss Germany-Wettbewerb ist, wie sie vom Austausch mit anderen Frauen profitiert hat und warum gute Entscheidungen wehtun müssen. Hallo Leonie.
Hallo.
Herzlichen Glückwunsch erstmal zur Miss Germany-Krone. Wie spreche ich dich denn jetzt an? Eure Majestät?
Ja, eure königliche Hoheit. Nein, du nennst mich Leonie. So wie alle normalen Menschen auch. Bitte.
Okay, ich versuch's. Du bist ja selbstständig mit einem Online-Store für Vintage-Mode. Du hast eine lange Karriere in der Modebranche hinter dir als Beraterin, als Bloggerin, als Model. Haben deine Freunde und Familie dein Vorhaben, bei den Miss Germany-Wahlen anzutreten, von vornherein unterstützt? Oder gab es da auch mal so kritische Nachfragen?
Naja, so wie als auch. Ne? Also ich glaube, in erster Linie sind die Menschen in meinem Umkreis eigentlich auch schon gewohnt, dass ich oftmals gerne verrückte Sachen mache oder auch unkonventionelle Sachen mache oder mich nicht zurückhalten lasse von irgendwie so gesellschaftlichen Einschränkungen sozusagen. Und von daher haben sie sich jetzt nicht gewundert. Natürlich gab es viele, die sich noch nicht mit dem neuen Konzept der Miss Germany so sehr auseinandergesetzt hatten und demnach natürlich auch so ihre Zweifel ausgesprochen haben, ne? und vielleicht auch Bedenken hatten, dass dieser Imagewandel noch nicht so richtig angekommen ist und dass dann dieses etwas veraltete Image des Schönheitswettbewerbs dann quasi an mir haften bleibt. Aber ich denke schon, dass es uns allen irgendwie gelungen ist, in diesem neuen Konzept anzukommen und da auch wirklich die Menschen, die mir wichtig sind oder die Menschen, die sich durch dieses Konzept angesprochen fühlen, auch da abgeholt wurden.
Missen werden ja gerade auch oft auf ihr Aussehen reduziert. Das kennst du bestimmt auch aus deiner Zeit als Model. Eine andere Miss Germany-Kandidatin hat sogar gesagt, dass ihr eine Mentorin abgeraten habe, mitzumachen, weil das Image ihrem Startup schaden könnte. Wieso hast du dich dann letztendlich trotzdem für eine Teilnahme entschieden?
Ja, gute Frage. Ich habe mir da ehrlich gesagt nicht so viel bei gedacht. Ne? Also ich bin 35. Ich habe ehrlich gesagt, es ist mir scheißegal, was Leute denken, was ich machen kann und was ich nicht machen kann. Ne? Und ich habe wirklich darauf vertraut, dass meine beste Freundin Doreen Schumacher, die ja angeworben wurde von der Miss Germany Corporation, um quasi diesen Wandel oder diese authentische Frau zu verkörpern, die mir sehr nahegelegt hat, mich da zu bewerben, weil sie sich ausführlich mit dem Max Klemmer unterhalten hatte und wirklich das Gefühl hatte, ne, hier geht es wirklich um einen Wandel und es könnte auch tatsächlich was Großes werden. Beziehungsweise es könnte eine große Wende herbeibringen und es wäre einfach spannend, ein Teil davon zu sein. So. Man muss halt auch dazu sagen, dass ein Schönheitswettbewerb nie in meinem Interesse lag. Also ich hätte mich auch nicht beworben, wenn ich das Gefühl hätte, es geht um mein Äußerliches. Natürlich, das darf man auch nicht vergessen, spielt das Äußerliche, es ist ja auch eine gewisse Verpackung, ne? Spielt natürlich irgendwie gewissermaßen eine Rolle. Ich meine, wir hatten ja auch einige Fototermine etc. etc. Aber letztendlich hätte mein Äußerliches ohne den Innerlichen, ne, den Inhalt und die Werte mich da jetzt auch nicht besonders viel weitergebracht. Und ich habe mir einfach gedacht, in erster Linie, dass ich mir eine gewisse Reichweite aufbauen kann für meinen Online-Store. Und ja, also ich glaube, dass ich mit 35 Jahren, natürlich habe ich auch Markenstrategie studiert und ich habe auch schon einiges an Lebenserfahrung so, und ich habe mir einfach gedacht, ich bin in Kontrolle von meinem Image und ich glaube im Endeffekt, dass ich, wenn ich intuitiv das Gefühl habe, dass mich irgendwie was weiterbringt, egal ob es eine negative oder eine positive Erfahrung ist, dann mache ich das, weil es bringt einen alles irgendwie weiter. Also ich finde es schwierig, große Veränderungen oder Entscheidungen immer als negativ zu behaften. Ich glaube, alles bringt uns weiter, egal was der Outcome ist. So.
Ja, auf der Bühne hast du ja auf die Frage, warum willst du Miss Germany 2020 werden, Folgendes geantwortet.
Weil ich glaube, dass ich mit meinem Sieg den Zeitgeist der Frau jetzt gerade repräsentieren würde.
Das war eine Punktlandung.
Dankeschön, Leonie.
Was meinst du genau damit?
Ich meine, dass Frauen sich nicht im Tiefen im Seelischen unbedingt mit dieser Influencer-Kultur identifizieren. Klar ist das ein ganz großer Teil und das sind so die Frauen, die irgendwie das eine große Reichweite genießen oder dieses Plattform auch irgendwie für sich und für ihre unternehmerischen Zwecke nutzen. Aber es besteht einfach ein gewisser Appetit für Frauen, die ungekünstelt sind, die natürlich sind, die zu ihren Schwächen und ihren Stärken stehen, die mit sich im Klaren sind, die nicht das Gefühl haben, dass sie sich die Lippen aufspritzen lassen müssen oder auf jeder Story einen Filter drüber ziehen, um irgendwie einem Schönheitsideal zu entsprechen. Und es sind die Alleinerziehenden, die Berufstätigen, die Geschiedenen, ne, die Frauen über 40, die sich einfach nicht mit dieser Art von Repräsentanz repräsentiert fühlen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in diesem Zeitalter nicht weiterkommen, indem wir immer so tun, als ob wir alle ganz stark sind und keine Schwäche haben und alles retuschiert und gefacetuned wird, sondern dass wir wirklich nur uns gegenseitig erreichen, wenn wir auch wirklich da aufbauen, wo das Menschliche anfängt. Und ich habe durch meine diversen Wege und Lebensreisen schon sehr viele schmerzhafte Momente für mich gesammelt und musste in diesen Zeiten mich selber sehr gut kennenlernen. Und ich habe wirklich gemerkt, dass diese Momente mich am allerweitesten gebracht haben.
Mhm. Kannst du das irgendwie konkreter erklären, aus was für Momenten von Schwäche du tatsächlich was für dich gewonnen hast? Gibt es da spezielle Momente, an die du dich erinnerst?
Was mich tatsächlich sehr, sehr geprägt hat, war die Geburt meines Sohnes. Mir ging es danach nicht sehr gut und ich litt an einer postnatalen Depression. Und es ist auch so ein Thema, was so überhaupt nicht thematisiert wird. Mhm. Und die Gesundheit der Frau ist oftmals leider Gottes sehr vernachlässigt oder übersehen, denn es geht nach der Geburt eines Kindes oft einfach nur um das Kind. Und da ist man sehr auf sich selber gestellt, ne? Und man ist halt sehr auf sich selbst angewiesen und muss irgendwie aus seinem Inneren da einen Selbstheilungsprozess ankurbeln, während man auch sich in diesem Identitätswandel des Mutterwerdens irgendwie zurechtfinden muss und die Ansprüche des Partners, des Kindes, des Haushalts, der Familie gerecht werden muss. Und das waren schon Momente, die mich sehr, sehr, sehr geprägt haben auf jeden Fall. Aber im Endeffekt das Beste, was mir hätte passieren können. Denn nur so habe ich mich ganz, ganz, ganz ehrlich und seelisch nackt quasi betrachten müssen. Und mir selber einfach ganz klar bestimmte Glaubenssätze durcharbeiten müssen, um wirklich das Vorbild oder die Mutterrolle für meinen Sohn darzustellen, die ich, oder wirklich zu verkörpern, die ich auch sein möchte. Ne? Ich glaube, es ist sehr einfach, ganz viele Sachen zu verbuddeln und sie gar nie wieder irgendwie anzuschauen. Aber damit tut man sich selber und ich glaube im Endeffekt den Generationen, die nach einem kommen, auch keinen Gefallen.
Kritikerinnen argumentieren ja oft, dass der Miss Germany-Wettbewerb nur zeigt, wie stark Feminismus schon kommerzialisiert ist. Also ne, Schlagworte wie Authentizität und Female Empowerment, die sind halt einfach gut vermarktbar, aber im Kontext eines Schönheitswettbewerbs kommen die dann ein bisschen sinnentleert rüber.
Ja, gut. Also klar, man kann immer an allem irgendwie was finden. Ne? Man kann ja wirklich alles immer so kritisch zerpflücken. Mein Grundsatzgedanke ist, ja, wenigstens können Frauen jetzt mal Geld verdienen, ne? Also, und ich finde, dass die Miss Germany, klar, der Konzeptwandel war total überfällig, ne? Und der Schönheitswettbewerb ist so vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß, obwohl ich auch tatsächlich denke, dass man, wenn man sich als Frau dazu entscheidet, bei einem Schönheitswettbewerb teilzunehmen, ist das auch irgendwie ein feministisches Statement, denn ich habe die Kontrolle über meinen Körper und ich habe zu sagen, was ich mit meinem Körper gerne mache. Und diese Idee, dass Miss Germany jetzt durch Feminismus oder die Kommerzialisierung von Feminismus Geld macht, klar, das ist jedem gegönnt, seine Meinung. Aber ich denke mir wirklich, es besteht die Möglichkeit, eine Plattform zu kreieren für Frauen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine Message habe. Und wenn ich dadurch auch Geld verdiene, indem ich nicht die Corporate Ladder klettere und Menschen damit inspiriere, wie ich bin oder wie, was meine Message ist oder auch mehr Aufmerksamkeit auf meinen Online-Shop gerichtet wird, währenddessen ich Zeit mit meiner Familie verbringen kann, dann ne, sehe ich da kein Problem drin.
Wenn man so über Miss Germany oder andere Misswahlen liest, dann ist das Vokabular ja oft sehr, sehr speziell. Da geht es dann oft um Mädchen, um hübsche Ladies. In Artikeln über dich heißt es dann sowas wie die älteste Siegerin aller Zeiten oder eines repräsentiert die neue Miss Germany zum ersten Mal nicht, Jugendlichkeit. Das habe ich bei der Bild-Zeitung gelesen. Was macht es mit dir, wenn du solche Formulierungen liest?
Ja gut, also du darfst halt nicht vergessen, dass so eine gewisse Sprache, die ja auch irgendwie so Machtstrukturen in der Gesellschaft vertritt, ne? Das sind ja alles so Kontrollmaßnahmen, die so ganz, ganz, ganz verinnerlicht sind in den medialen Institutionen, in unseren Köpfen, in unseren in unser Empfinden von Schönheit, von Jugend, von Wert, von Wertschätzung. Das ist ja total internalisiert, ne? Und ich denke mir, ja gut, es sei ihnen gegönnt. Das denke ich mir auch den Hatern, es sei ihnen gegönnt. Aber ich denke mir dann immer so, das zeigt einfach wieder oder es offenbart uns wieder, wie internalisiert diese Gedanken sind, dass Frauen ein Verfallsdatum haben. Ja. Und das auf der einen Seite denke ich mir, oh Gott, ey, wir sind irgendwie alle ein bisschen armselig. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ey, endlich kann ich mal zeigen, dass das nicht so ist. Weil es ist doch total bescheuert. Was ist hier eigentlich los? So, ne? Aber es ist einfach ein Prozess. Und ich glaube, die Sprache, die damit folgt, ist auch ein Prozess. Und hoffentlich werden die Medien dann auch irgendwo da mal ankommen. Aber ich kann sie auch nicht abholen. Und im Endeffekt, ja, also wenn ich sie nicht alle abholen kann, so meine ich das, dann kann ich da auch nichts dran ändern.
Du stammst ja aus Namibia, du bist auf einer Viehfarm aufgewachsen. Wie hat das deine Kindheit und deine eigene Laufbahn geprägt, würdest du sagen?
Also in erster Linie bin ich komplett frei von irgendwelchen gesellschaftlichen Einflüssen aufgewachsen. Ne? Also in Namibia, also unsere Farm, dadurch, dass das ja Wüstenland ist, sind die Farmen immer relativ groß. Also unsere Farm war 10.000 Hektar groß und wir hatten keine Nachbarn. Ich bin bis zu meinem 6. Lebensjahr nie irgendwie in Schuhen rumgelaufen sozusagen. Also ich hatte jetzt auch keinen. Ne, meine Schwestern waren meine Spielkameraden, die Tiere auf der Farm. Ich bin ohne Fernsehen aufgewachsen. Mein Lieblingsspielzeug waren eigentlich so kleine Plastiktierchen, die mit denen ich dann immer unter den großen Pappelbäumen auf unserem Hof so kleine Farmen Szenarien kreiert habe. Und es ging nie irgendwie darum, mich anpassen zu müssen. Und es gab auch vor allen Dingen keine visuellen Einflüsse. Und dem akkreditiere ich eigentlich so mein Ästhetikempfinden oder meine Kreativität. Ich denke, dass mein kreatives Denken wirklich aus meiner Kindheit stammt, dass es wirklich sehr puristisch alles war, ne? Und eine Wertschätzung für die essentiellen Dinge im Leben. Also es war nie von Überfluss geprägt oder ne, von Konsum oder so. Also das hat meinen Weg und mein freies Denken auf jeden Fall ganz, ganz stark geprägt.
Du hast auf der Bühne auch deinen Vater zitiert, also beim Miss Germany Finale. Und da hast du gesagt, da wo es weh tut, da geht's lang. In welchen Situationen hat dir dieses Motto schon weitergeholfen, also so eine Entscheidung für dich zu finden?
Naja, eigentlich in allen. Also es fing ja damit an, ob du jetzt für deine Examen oder deine Prüfung lernst oder nicht. Ne? Willst du weiterkommen? Ja, dann setze dich jetzt hin und lerne. Ne? Da fängt es ja schon an. Oder, keine Ahnung, ärztliche Prophylaxe. Willst du denn jetzt wissen, ob du gesund bist oder nicht? Dann spring über deinen Schatten und dann geh dahin. Oder, keine Ahnung, die Trennung deiner Familie ist unglaublich schmerzhaft, aber willst du dich weiterentwickeln und die Welt kennenlernen? Ja, okay, dann gehst du jetzt mal nach Mailand und lebst da und vermisst deine Familie ganz schrecklich, aber machst es trotzdem so, ne? Wie gesagt, durch diesen Identitätswandel und auch diese schwierige Zeit, die ich eigentlich nach der Geburt ja, meines Sohnes und auch als ich in Deutschland wirklich Fuß gefasst habe, ne, das sind alles so Situationen, wo ich gemerkt habe, wenn man drin ist, dann ist es ganz, ganz, ganz schwierig, da irgendwie einen Ausweg zu finden oder irgendwie einen Lichtpunkt drin zu sehen. Aber wenn man dann wieder rauskommt, dann merkt man, wow, ich habe so viel gelernt, weil ich so viel mit mir selbst konfrontiert wurde und weil ich einfach gemerkt habe, wie unglaublich stark ich bin. Und ich glaube, man sieht seine eigene Stärke am allermeisten, wenn man ganz schwach ist.
Ich habe auch den Eindruck, dass sich das so ein bisschen durch deinen Lebenslauf durchzieht, diese Erfahrung. Also du hast in Kapstadt studiert, bist währenddessen als Model um die Welt gereist, um Geld zu verdienen. Du hast so viele verschiedene Jobs ausgeübt in so vielen verschiedenen Ländern, das kann ich gar nicht alles aufzählen. Von der Beraterin für Mode und Stylistin zur Foodbloggerin. Inzwischen bist du jetzt in Kiel angekommen, wo du einen Online-Vintage-Shop führst. Was verbindet für dich denn all diese verschiedenen Tätigkeiten miteinander?
Kreativität. Und die Möglichkeit für mich, beziehungsweise die Freiheit, immer wieder meine Richtung zu wechseln, wenn ich das Gefühl habe, hier engt mich was ein. Ich empfinde, dass es gesellschaftlich, und das merke ich halt in Deutschland extrem, dass es hier nicht so akzeptabel ist, dass wenn man sich irgendwie nicht mehr wohlfühlt, dass man seinen Weg ändert. Und dass das ganz stark eingeprägt ist, du musst deinen Schulabschluss machen oder du musst dein Abi machen und dann musst du in die Lehre gehen oder in deinem Studium und dann musst du dich hocharbeiten, weil sonst wird nichts aus dich, weil dann zahlst du nicht in die Rentenversicherung und dann wird das alles, ne? So, dann zieht sich das alles so zurück und dann bist du irgendwann, die Altersarmut bei den Frauen ist ja sowieso so, ne? Und dieses freie Denken oder dieses Denken, wow, ich kann mehr aus meinem Potenzial machen oder ich fühle mich eingeengt, aber mit 45 nochmal meine Richtung zu wechseln, gibt mir das Gefühl, dass ich einfach wirtschaftlich nichts mehr tauge oder so. Ne? Das sind so gesellschaftliche Strukturen, die so ganz krass eingeprägt sind. Klar ist es für mich, ich meine, mir ist da sehr, sehr radikal denke, ne? Und das ist auch nicht so, das kann man nicht so auf alle Menschen oder auf alle Frauen transferieren. Das weiß ich auch total und das Lebensumstände da auch total reinspielen. Aber trotzdem finde ich es ganz wichtig, dass man nicht das Innere, was einen im Inneren irgendwie bewegt und weitertreibt, dass das nicht vernachlässigt wird, weil man Angst hat davor, irgendwie vergessen zu werden oder irgendwo hinterlassen zu werden. So.
So, jetzt bin ich bei der Rubrik in unserem Podcast angekommen, und zwar der Rubrik Life Coach. Wir fragen ja unsere Woman of the Week jede Woche um Rat. Und das würde ich jetzt in diesem Fall dich fragen. Mal angenommen, eine unserer Hörerinnen hat ihren Job gekündigt, weil ein anderer total vielversprechend klang, aber nach kurzer Zeit bereut sie den Wechsel. Da stellt man ja dann meistens nicht nur diese eine Entscheidung, sondern alle anderen davor und die eigene Urteilskraft an sich in Frage. Was sagst du unseren Hörerinnen, wie findet man nach so einem Reinfall wieder auf die richtige Spur zurück?
Indem man in erster Linie ganz, ganz, ganz grazil mit sich selber umgeht. Und sich nicht selbst fertig macht und sagt, boah, du bist so ein Idiot, warum hast du das gemacht? Weil das bringt dich nicht weiter, sondern das treibt dich noch weiter irgendwie in die Ecke von Opfer. Ich finde, Opfer sein müssen wir Frauen vor allen Dingen uns ganz, ganz, ganz schnell abgewöhnen. Ne? Also du hast diese Entscheidung jetzt getroffen, da stehst du jetzt zu und du musst jetzt ganz praktisch irgendwie an die Sache rangehen und sagen, okay, das war scheiße, aber ich habe daraus gelernt. Nächstes Mal bin ich vielleicht nicht so sporadisch und werde mir das vielleicht alles nochmal ein bisschen besser überlegen. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, irgendwie mich komplett zu redefinieren. Wie gehe ich damit um? Und dann gehst du damit Schritt für Schritt um, aber du verfällst nicht in Selbstmitleid und sagst, boah, ich bin so ein Idiot und ich habe das so verkackt. Warum habe ich das überhaupt gemacht? Weil das bringt dich überhaupt nicht weiter.
Vielen Dank, liebe Leonie. Und auch vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir eine interessante Zeit und eine lehrreiche Zeit als Miss Germany 2020. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja in einem Jahr wieder. Wie hat euch diese Folge gefallen? Schreibt mir an womanoftheweek@br.de. Wenn ihr Wünsche, Ideen oder Fragen habt, wir freuen uns, von euch zu hören. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle eine neue Folge mit einer spannenden Woman of the Week.
Das war Woman of the Week. Ein Podcast von B5 Aktuell.